SWR 1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler.
Hallo zusammen. Wenn Menschen, ja ganze Familien, ihre Wohnung verlassen müssen und irgendwo was Neues, möglicherweise Teureres finden müssen, dann ist das oft ziemlich dramatisch. Wenn jetzt eine Klinik ihren Beschäftigten die Personalwohnungen kündigt, dann klingt das gerade vor dem Hintergrund des Pflegenotstandes obendrauf noch ziemlich abwegig. Das passiert aber derzeit so im Krankenhaus in Bad Cannstatt. Was dahinter steckt, das hören wir gleich. Außerdem stellen wir eine Firma vor, die aus eigentlich nicht recycelbarem Plastikmüll noch langlebiges Kunstholz herstellt. Und wir sprechen darüber, was deutsche Chefs vom Führungsstil der Dänen lernen können. Das und mehr jetzt in dieser Podcast-Folge von SWR 1 Arbeitsplatz. Schön, dass Sie zuhören. Wer als Unternehmen heutzutage Personalwohnungen hat, der kann im Wettbewerb um gute Fachkräfte eigentlich so richtig punkten. Denn Wohnen ist ja gerade in Städten sonst richtig teuer. In Stuttgart sollen jetzt aber Personalwohnungen beim Krankenhaus Bad Cannstatt abgerissen werden. Stattdessen sollen neue, moderne Wohnungen den Standort langfristig für Pflegekräfte attraktiver machen. Allerdings die heutigen Bewohner, also Mitarbeiter, die müssen dafür raus. Wie passt das zusammen? Miriam Staber hat nachgefragt.
Links neben dem Eingang ein Einbauschrank, rechts ein Waschbecken mit Spiegel, dann Bett, Tisch und ein kleiner Balkon. Alles auf rund 20 Quadratmetern. Spartanisch, aber ausreichend für die Mieter. Und billig. Rund 200 Euro kostet ein solches Zimmer in den Plattenbauten am Krankenhaus Stuttgart-Bad Cannstatt. Im Sommer sollen die Häuser abgerissen werden. Ein Schock für Mieterin Melina Kretic.
Ich bin Reinigungskraft, 13 Jahre, bin zufrieden. Ich habe alles da drin. Für mich ist genug. Und dann ist Gute noch. Ich weiß nicht, warum abreisen. Ich weiß nicht, was kommt. Wenn es so geht, weiter und dann ich weiß nicht, was soll ich machen.
Das Klinikum, die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft SWSG und die Stadt Stuttgart wollen moderne Gebäude mit mehr Wohnplätzen bauen. Die jetzigen Gebäude sind rund 50 Jahre alt und marode, erklärt Jürgen Lux, Vorsitzender des Personalrats des Klinikums. Außerdem seien die Einzelzimmer mit Gemeinschaftsbad und Dusche nicht mehr zeitgemäß.
Es ist einfach so, dass sich das einfach überlebt hat. Es war vielleicht vor 50 Jahren noch zeitgemäß, aber wenn Sie heute junge Pflegekräfte, junge Ärzte oder sonstige Beschäftigte des Klinikums, die streben nach eigenen vier Wänden. Und da haben wir die Leute intensiv dazu befragt und da war eigentlich klar, dass wir in der Zukunft Abstand nehmen von diesen Zimmerlösungen und hin zu Apartments das Ganze orientieren.
Mit den Neubauten wollen Stadt und Klinik deswegen Pflegekräfte anziehen. Michael Völl, erster Bürgermeister der Stadt Stuttgart.
Alle Kliniken, aber auch alle Arbeitgeber in Stuttgart und der Region kämpfen natürlich damit, dass sie Fachkräftemangel haben und natürlich für den Fachkräftemangel auch eines der Ursachen eben der fehlende Wohnraum ist. Das können wir jetzt nicht vollumfassend lösen. Aber was wir lösen können, ist, dass wir wirklich attraktiven, zukunftsfähigen Wohnraum dann für die Beschäftigten und Auszubildenden in der Zukunft anbieten, dass es in der Tat ein Vorteil im Werben um gute Auszubildende und Fachkräfte.
Doch für den Moment heißt das, bis die neuen Gebäude tatsächlich fertiggestellt sind, gibt es mindestens 100 Mitarbeiterwohnplätze weniger. Das Klinikpersonal muss sich in der Zwischenzeit andere Wohnungen suchen. Dabei helfen Klinik und SWSG. Aber
da werden einem Wohnungen vorgeschlagen, das ist der Oberhammer. Also das beliefe sich im Rahmen alles von 650 Euro bis, also ich habe auch Wohnungen 1200 Euro angeguckt, wo ich dann eine Kaution von mehreren 1000 Euro bezahlen muss und dann muss ich einen Hausstand einkaufen.
Sagt Krankenpfleger Robert Belz. Er wohnt seit 3,5 Jahren in den Mitarbeiterwohnungen am Krankenhaus Bad Cannstatt. Auch in den Neubauten müssen sich die Mieter auf höhere Mieten einstellen. Etwa zwischen 13 und 14 Euro pro Quadratmeter, so Personalrat Lux. Im Schnitt 3 Euro höher als heute.
Das haben wir rückgekoppelt in Personalversammlungen, in Mieterversammlungen, in die jetzigen Bewohner. Und von denen haben wir die Rückmeldung gekriegt, dass die überwiegende Mehrheit, nicht alle, aber die überwiegende Mehrheit gesagt hat, wenn er das hinkriegt, zu diesen Mietpreisen hier in Stuttgart, neu gebaute Apartments, dann macht es, dass wir für die Zukunft besseren Wohnraum haben.
Für die Klinik ist die Sanierung trotzdem zunächst heikel. Mitarbeiter, die sich die höheren Mieten in anderen Stadtteilen während des Umbaus nicht leisten können oder selbst in den Personalwohnungen nach dem Umbau, könnten das Krankenhaus verlassen. Und das in Zeiten, in denen Kliniken schon jetzt händeringend nach Personal suchen. Doch Personalrat Jürgen Lux ist optimistisch.
Da haben wir einfach jetzt eine Durststrecke, dass das gerade in die größte Wohnungsnot hier in Stuttgart fällt, die wir seit Jahrzehnten haben. Das ist bedauerlich, aber es lässt sich halt nicht ändern. Aber am Ende steht eben neuer und guter, qualitativ guter Wohnraum für die Beschäftigten da, der die nächsten Jahrzehnte dann wieder gut nutzbar ist.
Der Streit um den Neubau von Krankenhauspersonalwohnungen in Bad Cannstatt. Die Reportage war das von Miriam Staber. Fast jeder zweite Deutsche hat Angst vor seinem Chef. 44% nämlich, das hat der Deutsche Gewerkschaftsbund in einer aktuellen Umfrage ermittelt, 44% trauen sich nicht, bei dem oder der Vorgesetzten offen Probleme anzusprechen. Und dass das so viele sind, das hat uns hier in der Redaktion schon ziemlich überrascht. Vor der Sendung habe ich deswegen mit Ralf Böttcher gesprochen. Er ist Autor und selbst Chef und er stellt in seinem neuen Buch seinen eigenen Führungsstil vor, die Danmark-Methode nennt er sie. Herr Böttcher, können Sie sich erklären, warum so viele Deutsche Angst vor ihrem Chef haben?
Es ist für mich eigentlich nicht so richtig nachvollziehbar, weiß aber wohl um die Unterschiede und dann bin ich gleich in Skandinavien. Kontrolle, Vertrauen sind ja so die beiden Führungsstile, die es so gibt. Und in Deutschland ist es, so habe ich es damals auch kennengelernt, dass ich mal gelernt und gearbeitet habe zu Beginn, viel Kontrolle. Und in Skandinavien habe ich es eben kennengelernt, dass viel mit Vertrauen gearbeitet worden oder wird viel mit Vertrauen gearbeitet. Dass das in Deutschland so ist, dass man mit sehr viel Kontrolle arbeitet, hat, glaube ich, ein bisschen was mit der grundsätzlichen, sehr perfektionistischen Einstellung zu tun in Deutschland, was ja nichts Schädliches ist. Ich persönlich glaube allerdings, dass das Fehler lassen machen nicht dazu führt, dass es schlechter wird. Es ist wirklich dieses Extreme von beiden Führungsstilen. Deutschland sehr viel Kontrolle, Dänemark sehr viel Vertrauen. Und das Ergebnis ist in beiden Ländern, denke ich mir, sehr gut.
Sie haben Dänemark schon angesprochen, daher ja auch der Name, die Danmark-Methode. Was genau können wir denn von den Dänen lernen?
Die Skandinavier sind einfach so, dass sie in jedem Menschen, in jedem Mitarbeiter erkennen, was der bereit ist zu geben, fördern eben auch durch diese Fehlerfreudigkeit, nicht Häufigkeit, das Miteinander, sind aber am Ende, wenn es drauf ankommt, bei notwendigen Entscheidungen, genauso hart, wie es ein deutscher Führungsstil hergibt. Das kommt wohl in der nächsten Generation der Mitarbeiter besser an. Das ist was, wo die Zukunft hingeht, weil die Mitarbeiter der Zukunft, die nächste Generation, sich aussuchen können, wo sie arbeiten. Und da muss ich das Warum beantworten. Und das hat noch nicht jeder verstanden.
Mit der Danmark-Methode setzen Sie vor allem auch auf gute Beziehungen. Das klingt ehrlich gesagt ziemlich banal. Warum fällt es aber Chefs in Deutschland so schwer dann offenbar?
Ah, da möchte ich ja keinem zu nahe treten. Aber Kontrolle hat ja auch ein bisschen mit Selbstkontrolle zu tun. Das heißt, ich muss mich erstmal trauen, loszulassen und meinen Mitarbeitern zu vertrauen. Warum fällt es den deutschen Chefs schwer? Ich denke mal, das ist ein bisschen aus der Historie geboren. In Deutschland haben wir immer sehr hierarchisch mit sehr viel Kontrolle geführt. Das heißt, es gab den Patriarchen, der dann bestimmt hat und gesagt hat, wo es denn längst geht. Und da hat sich die Welt ein bisschen verändert. Die Skandinavier sind als viel kleineres Land, die müssen schon flexibel sein, die müssen sich verändern, sonst haben die ein echtes Problem. Das heißt, sind auch offener gegenüber Neuerungen. Das ist in Deutschland mit unseren 85 Millionen, ist es, glaube ich, unter Umständen auch schwieriger, sich ranzutrauen an solche neuen Führungsstile. Und es ist manchmal halt einfacher, selbst zu bestimmen, zu kontrollieren und eine Scheinsicherheit zu erzeugen. Im Endeffekt ist es nicht sicherer. Es kommt genau das gleiche gute Ergebnis raus, wie wenn ich durch Vertrauen führe.
Wie macht man das als Chef? Also ergeben sich daraus auch neue Anforderungen an Führungskräfte?
Ich denke mir, dass es in jedem eigentlich vorhanden ist. Die Art der Mitarbeiter, die wir aussuchen, das ist vielleicht ein Thema, wo man schauen könnte, was bekomme ich für Mitarbeiter, wenn ich die Bereitschaft habe, mich mit Menschen zu umgeben, die viel, viel besser sind in Einzelgebieten. Das ist, glaube ich, schon mal ein schwieriger Sprung. Und wenn ich das zulasse und das überall sich durch alle Hierarchieebenen durchzieht, dann kann ich mir vorstellen, bekommt man das auch in Zukunft besser hin.
Sie haben schon angesprochen, dass so ein lockerer Führungsstil vor allem jüngere Mitarbeiter anspricht. Ich glaube, so ein Stichwort ist da Generation Y, die Generation Y. Wie ist das mit anderen Arbeitnehmergenerationen? Kommen die damit genauso gut klar?
Das ist eigentlich das, was in dieser DGB-Studie meines Erachtens auch ausdrücklich genannt wurde, dass gerade die älteren Mitarbeiter da schon große Herausforderungen haben. Die sind in einer anderen Welt groß geworden. Das sind vielleicht Menschen, die dankbar sind und so groß geworden sind, wenn andere die Entscheidung treffen. Hat ja auch den großen Luxus, ich bin's denn nie gewesen, ich bin nicht schuld. Und wenn es dem Unternehmen nicht mehr gut ist, wechsle ich halt den Arbeitgeber. Also da hat sich was verändert, wo ich einfach sage, das gibt es heute halt nicht mehr, weil die jungen Mitarbeiter genau das nicht wollen. Die arbeiten nicht mehr nur für Geld, die wollen, das ist ja dieses Generation Y, die wollen das Warum beantwortet haben. Bei mir im Unternehmen als Beispiel, wir helfen dänischen Unternehmen auf den deutschen Markt, Das ist das Warum, was meine Mitarbeiter haben und das sollte eigentlich jeder auch für sich verinnerlicht haben.
Jetzt zielt Ihre Methode zunächst auf die Arbeitssituation in einem klassischen Büro ab. In Industriebetrieben oder in Krankenhäusern zum Beispiel herrschen aber teils ganz andere Organisationsformen. Lassen sich die Ansätze da aber trotzdem auch anwenden?
Ich würde mir niemals anmaßen, zu sagen, in diesen hochsensiblen Bereichen, Gesundheit, Atomkraftwerke war sowas, worüber ich nachgedacht habe, da dürfen keine Fehler passieren. Da jetzt mit diesen extremen Beispielen zu arbeiten, die ich jetzt persönlich nutze, finde ich selbst ein bisschen gefährlich. Aber ich glaube in Ansätzen, es darf nicht sein, dass sich ein Mitarbeiter nicht traut, mit Problemen zu dem Vorgesetzten zu kommen. Und wenn ich in kleinen Ansätzen es hinbekomme, dass ein jeder seine Probleme offen äußert und sich das auch traut, dann wird auch in diesen Unternehmen weniger Fehler passieren.
Sagt Ralf Böttcher, Autor des Buchs Die Danmark-Methode, das gerade im Haufe Verlag erschienen ist. Was ein Glück ist Einkaufen in Deutschland so einfach. Wer gute Qualität bei seinen Lebensmitteln will, der schaut einfach aufs Etikett. Ja, und Bio-Siegel, Fairtrade-Logo, regionale Herkunftszeichen und zig andere Symbole sagen uns dann, wie toll unser Fleisch oder Gemüse ist. Demnächst soll noch ein weiteres Label dazukommen. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner will nämlich Schweinefleisch aus besserer Haltung kennzeichnen. Doch dafür, dass die Verbesserung der Haltungsbedingungen für Bauern komplett freiwillig ist, musste die Ministerin jetzt viel Kritik einstecken. Mein Kollege Jan Seidel legt nochmal nach und schreibt ihr deswegen unseren nicht ganz ernst gemeinten Brief der Woche.
Liebe Julia Klöckner, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Ich freue mich auch, denn jetzt kommt ja Ihr fantastisches neues Tierwohl-Label. Allen Tieren, die wir bisher eingepfercht haben und gemästet und allgemein schlecht behandelt, wird es ab sofort besser gehen. Oder ab 2020. Die Idee ist brillant. Je mehr Platz so ein Tier zum Beispiel in seinem Stall bekommt, umso besser ist die Einstufung im Tierwohl-Label. Gut, so richtig viel Platz bekommen die Tiere auch weiter nicht. Die Stufen fangen bei knapp 1 Meter mal 1 Meter an. Und wer mal so ein ausgewachsenes Schwein in Aktion erlebt hat, der weiß, das wird kaum reichen, um das Schwein glücklich zu machen. Aber irgendwas ist ja immer und schließlich muss man ja mal irgendwo anfangen. Und außerdem, so ein Bio-Brokkoli oder ein Blumenkohl, der bekommt auf dem Feld ja auch nicht viel mehr Platz. Das Problem, liebe Julia Klöckner, ist aber ein anderes. Das Problem ist, meiner Meinung nach, dass Ihr fantastisches Tierwohl-Label erstmal nur freiwillig ist. Das heißt, wer seine Schweine weiterhält, wie es ihm passt, der druckt einfach nichts auf seine Schweinekotelettverpackung drauf, außer einem günstigen Preis. Denn für die meisten Deutschen gibt es beim Einkauf genau 3 Kriterien. Den Preis und den Preis. Wir sind das Volk, das sich keine Sekunde wundert, wenn sein Essen weniger kostet als das Hundefutter, sondern sich eher freut. Exportnation hin oder her, der wahre Grund für unseren Reichtum ist wahrscheinlich die Tatsache, dass wir ständig unfassbar viel sparen, weil wir uns rund um die Uhr mit minderwertigem Kram zu Tiefstpreisen vollstopfen und schlechte Tierhaltung konsequent nur zwischen den Mahlzeiten anprangern. Insofern hätten Sie, liebe Julia Klöckner, wahrscheinlich höchstens eine Chance, wenn Sie zu extremen Mitteln greifen würden. Schockbilder auf Fleischpackungen zum Beispiel, so wie bei Zigaretten. Dann würden die Leute sehen, wie schlecht oder gut es ihrem Kotelett ging, bevor es ein Kotelett wurde. Und dann würden sich vielleicht ein paar Leute für das bessere Produkt entscheiden. Was mich deswegen besonders verwirrt, liebe Julia Klöckner, Sie haben zum neuen Tierwohl-Label erklärt, man kann niemanden verpflichten, mehr zu tun, als das Gesetz es vorschreibt. Das ist grundsätzlich vollkommen korrekt. Ich dachte aber bisher immer, für die Gesetze seien die entsprechenden Minister zuständig. Also in dem Fall doch genau Sie. Oder habe ich da was falsch verstanden? Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Fan Jan Seidel.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
Und das ist Martin Werle. Die erste Frage an ihn kommt von Lea aus Mainz. Sie hat demnächst ein Vorstellungsgespräch in einer Kanzlei und braucht noch einen Tipp für die Gehaltsverhandlungen.
Ich bin Juristin, möchte als Anwältin anfangen. Ich weiß, dass ich auch bei einer Großkanzlei anfangen kann. Dort wird relativ viel gezahlt, aber die Arbeitsstunden sind mir zu viel. Wenn ich jetzt bei einer kleineren Kanzlei anfangen möchte, wie gehe ich mit dem Gehalt vor, wenn ich weiß, die können wahrscheinlich nicht so viel zahlen wie die Großen? Soll ich trotzdem erstmal höher anfangen in der Verhandlung, viel verlangen, um mich runterhandeln zu lassen? Oder soll ich das schon vorher bedenken, wie viel die zahlen können?
Ja, die Frage haben wir natürlich weitergegeben an unseren Karrierecoach Martin Werle. Hier seine Antwort.
Das ist eine kluge Frage, die für viele unserer Hörer interessant ist, denn die Größe des Unternehmens in allen Branchen, die spielt eine erhebliche Rolle, was das Gehalt angeht. Also es gibt Studien, die haben nachgewiesen, dass ein Großkonzern im Durchschnitt etwa 20% mehr bezahlt als ein mittelgroßes Unternehmen. Das bedeutet auf Ihren Fall gemünzt, dass tatsächlich das Gehalt in dieser kleineren Kanzlei geringer sein wird. Aber wenn Sie sagen, Sie könnten in Großkanzleien anfangen, schließe ich daraus einfach mal, Sie müssen hervorragende Noten haben, was selten ist bei einem Jurastudium. Und darum können Sie durchaus über dem eigentlichen Durchschnittsgehalt ansetzen und probieren, das durchzusetzen. Und natürlich auch nicht die erste Gehaltsverhandlung als die letzte betrachten, sondern wenn Sie kontinuierlich gute Leistung bringen, wenn Sie wichtig für ein kleineres Unternehmen werden, dann können Sie auch Ihr Gehalt Stück für Stück steigern. Und da sind dann oftmals Sprünge drin, die man gar nicht erwarten würde.
Die nächste Frage kommt von Stefan aus Rottenburg. Er hat uns gemailt an arbeitsplatz@swr1.de. Er ist Handwerker und hatte ein Vorstellungsgespräch in einem Familienunternehmen. Dabei kam die Frage, wie er denn zu dem Termin angereist sei. Stefan hat wahrheitsgemäß geantwortet, dass ihn sein Partner gefahren hat. Ansonsten lief das Gespräch glatt. Das Unternehmen hat sich aber nie wieder bei ihm gemeldet. Wenn er selbst hinterher telefoniert hat, dann ist er nur vertröstet worden. Er vermutet, weil er schwul ist. Von unserem Karrierecoach Martin Werle will er deswegen wissen, muss ich auf so eine Frage tatsächlich wahrheitsgemäß antworten?
Nein, man muss nicht wahrheitsgemäß antworten, weil wir haben seit 2006 das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Das bedeutet, dass niemand mehr diffamiert werden darf wegen seines Geschlechtes, wegen seines Alters, seiner politischen Meinung oder auch seiner sexuellen Orientierung. Und ich glaube, wie Sie, dass das hier eine wesentliche Rolle gespielt hat, denn im Handwerk ist es ja ähnlich wie in der Fußball-Bundesliga. Das ist ein männlich dominierter Bereich. Und wie viele Fußballprofis kennen Sie, die offen zu ihrer Homosexualität stehen? Ich kenne keinen einzigen Aktiven, weil die eben alle wissen, das würde ihnen Nachteile bringen. Ähnlich kann es auch im Handwerk sein. Deshalb sollten Sie diese Privatsache auch mit sich privat ausmachen, sie nicht im Vorstellungsgespräch erwähnen. Und wenn Sie dann dort arbeiten und wenn Sie gute Arbeit leisten und wenn man Sie persönlich kennt und wenn Sie dann das Versteckspiel leid sind, dann ist es nochmal eine andere Frage. Aber sonst haben Sie es mit Vorurteilen zu tun, mit unberechtigten Vorurteilen natürlich. Und dagegen sollten Sie sich durch mehr Verschwiegenheit schützen.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Ich muss es leider zugeben, alles, was bei mir zu Hause Plastikmüll ist, wandert in den gelben Sack. Egal, ob ein grüner Punkt drauf ist oder nicht. Dabei können viele andere Plastiksachen, Kleiderbügel zum Beispiel, Kugelschreiber, Plastikspielzeug, gar nicht so einfach recycelt werden, sondern werden stattdessen wie Restmüll oft einfach verbrannt. Nicht aber im Hunsrück. Da sitzt nämlich eine Firma, die diese Sortierreste, wie sie heißen, in langlebiges Kunstholz verwandelt. Wie das funktioniert, das hat sich unser SWR1 Arbeitsplatzreporter Wolfgang Brauer zeigen lassen.
Auf einem Industriegelände direkt neben dem Flughafen Hahn im Hunsrück fährt ein Gabelstapler umher, transportiert große Ballen aus gepresstem Plastikmüll. Darin Käseverpackungen, Folien, die um Fleisch gewickelt waren, Tierfuttertüten, Reste von gelben Säcken. Es stinkt. In einer riesigen Lagerhalle stapeln sich die Müllballen bis unters Dach. Der Stapler bringt sie direkt in die Produktionshalle.
Hier wurde jetzt gerade einer dieser Ballen hineingeworfen in den Schredder. Dann läuft das geschredderte Material über ein Band, sodass wir eine Vorsortierung stattfindet. Hier sehen Sie das Material auf dem Banklauf. Das ist jetzt hier der Metallabscheider. Da läuft das Material im Grunde genommen nur über einen großen Magneten.
Erklärt Marco Preuß, der Geschäftsführer von Hahn Kunststoffe. Die Firma verarbeitet Sortierreste, die im gelben Sack nicht recycelt werden können, weil sie zu schmutzig sind oder sich unterschiedliche Kunststoffe nicht mehr komplett voneinander trennen lassen. Normalerweise würden sie verbrannt. Doch hier werden sie gereinigt, zerkleinert und getrocknet. Am Ende rieseln graue Pellets aus einer riesigen gelochten Trommel. Es sieht aus wie Kaninchenfutter.
Ungefähr 50-60% unseres Materials sind diese Mischkunststoffe. Für die bekommen wir Geld vom dualen System, dass wir die verwerten. Dann gibt es aber auch andere Qualitäten, für die man durchaus was bezahlen muss, um einfach die Materialmischung herzustellen, die wir für unsere Produkte benötigen. Wir bekommen mehr Geld, als wir zahlen müssen.
Die meisten anderen Recyclingfirmen verkaufen die Pellets weiter. Nicht jedoch Hahn Kunststoffe. Hier werden sie weiterverarbeitet. In riesigen Pressen werden aus dem ehemaligen Plastikmüll große Kunststoffteile.
Wir haben über 2000 verschiedene Produkte. Allerdings sind da auch Varianten drin. Also ein ganz starkes Geschäft von uns ist der Zaunbau, sind aber auch Weidepfosten. Dann haben wir Bordsteine, Bankbohlen, Zäune, Poller.
Aber auch Bänke, Blumenkübel, Palisaden, Kabelkanäle, Sandkästen. Fast alles, was auch aus Holz gemacht werden kann. Aber das Kunstholz ist langlebiger. Ein Zaunpfahl aus dem Kunstholz hält 50 Jahre. Und ist ihm der Besitzer mal leid, kann er problemlos wieder eingeschmolzen werden. In der Region um den Flughafen Hahn ist die Kunststofffabrik der größte Industriearbeitgeber mit 300 Arbeitsplätzen. Die Firma wächst weiter, kann aber gar nicht alle Stellen besetzen. Müllrecycling ist eine Branche mit Zukunft, meinen diese Mitarbeiter.
Müll wird es immer geben, also wird es diese Firma, denke ich, immer geben.
Also ich bin schon stolz, was man hier schon mit einem Produkt von der Recycling, was mit Müll betrifft, was man alles machen kann. Ich sehe das Zukunft auch weiter, dass es weiterkommt, weil Müll wird es auch nicht weniger und es ist in der Welt richtig viel. Und dass wir sowas machen, ich bin ja auch stolz.
Ausgeklügelte Recycling-Systeme wie den gelben Punkt gibt es bislang nur in Deutschland. Aber andere Länder ziehen nach. Deshalb hat Hahn Kunststoffe bereits ein Werk in Manchester eröffnet und überlegt weitere Standorte, beispielsweise in Italien, so Geschäftsführer Marco Preuß.
Wir glauben, dass wir auf einem Pfad sind, der uns noch über mehrere Jahre in ähnlichem Wachstum hält, wie wir heute unterwegs sind. Dabei sind wir aber alle nicht so naiv, dass wir sagen, alles sollte recycelt werden. Ich glaube, nach wie vor gilt der Ansatz, da wo man Müll vermeiden kann, sollte man den vermeiden.
Ja, für mich immer noch eine der smartesten Geschäftsideen überhaupt. Aus Müll Geld machen. In dem Fall eben mit Kunstholz aus Sortierresten. Der Beitrag war das von Wolfgang Brauer. Und das war's mit dieser Podcast-Folge von SWR1 Arbeitsplatz. Ich bin Alexander Winkler. Danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
SWR1 Arbeitsplatz.